Ich darf Sie zunächst alle recht herzlich begrüßen, auch diejenigen, die heute Morgen zum ersten Mal meine Vortragsfolge hier miterleben dürfen. Das Thema ist ja bekannt gegeben, ich möchte es nochmal generell nennen und dann die Akzente für heute Morgen setzen. Es geht also um die Frage, wer oder was prägt uns? Ist es der Zeitgeist oder das Wort Gottes? Es gibt nur diese Alternativen, denn die Mischung ist gefährlich, wenn beides auf uns einstürmt. Und dem Diabolos, dem Durcheinanderwerfer, ist daran gelegen, in der Verführung Mischung anzubieten, also Lüge und Wahrheit, Zeitgeist mit göttlich-ewigem irgendwie zu durchsetzen. Und ich möchte heute an drei Beispielen schwerpunktmäßig aufzeigen, wie sich in der Gegenwart der Zeitgeist ausprägt. Das ist einmal das Problem unserer Bedürfnisse. Wie durch die moderne Werbetechnik, durch die Angebote der Medien, der Mensch immer mehr bedürfnisorientiert gesteuert und damit manipuliert wird. Der zweite Bereich, der eine gewisse Zeitgeistprägung bedeutet, ist der Bereich der Autoritäten. Das, was sich in unserer Gesellschaft als Autorität gibt und was wahre Autorität vom Wort Gottes ist. Und drittens, wie wir uns in dieser Zeit auch des zu Ende gehenden Äons gegenüber von Zweifel, Sorge und Furcht geistlich wehren sollen. Also diese drei Akzente möchte ich setzen. Ich stelle noch einmal ein Wort voran, das uns durch diese gesamte Thematik leiten soll. 1. Korinther 1, Vers 30, da heißt es, Jesus Christus ist uns gemacht von Gott zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung. Das ist der Inhalt göttlicher Prophetie, göttlichen Heils, göttlicher Aussage, die uns gegen den Zeitgeist setzt. Der Zeitgeist ist immer das aktuell Gegenwärtige. Kosmos, so habe ich gestern Abend dargestellt, ist ein griechisches Wort, steht für Welt, für das ganze System, mit dem, was auch im Hintergrund geschehen, durch den Fürsten und Gott dieser Welt dargestellt wird. Und dieser Fürst und Gott dieser Welt prägt jeweils die Menschen einer bestimmten Generation. Und das eben nicht positiv, wie es viele sehen wollen, sondern es steuert alles hin zum Chaos und damit zum göttlichen Gericht. Und nur die Gemeinde, die heraus aus diesem bösen Äon, das ist der Zeitlauf, herausgewählte, nur diese Gemeinde, die hat eine andere Zielrichtung, einen anderen Standpunkt und damit einen ganz anderen Weg. Aber dass auch die Gemeinde nicht gefeit ist vor all diesen Einflüssen, wird uns deutlich, und deswegen will ich einsteigen mit dem ersten Punkt, Bedürfnisorientierung. Ich war in einer Gemeindegemeinschaft dabei, wie es um die Frage ging, wie können wir in unserer heutigen Zeit die Gemeinschaft, die Gemeinde erneuern, aktivieren, dass sie in dieser Welt nun nicht nur so ein Dasein in einem Eckchen fristet, sondern dass da etwas geschieht durch die Gemeinde. Und dann hatte man Zettel ausgeteilt, alle Anwesenden möchten doch bitte mal ihre Wünsche, also ihre Bedürfnisse artikulieren, aufschreiben. Und die wurden dann gesammelt, vorn angeheftet und dann bekam noch jeder 8 Punkte dazu. Mit diesen Punkten sollten noch einmal die Wünsche verstärkt werden. Es gab also so einen Multiplikationseffekt. Und da kamen natürlich viele Dinge durch Jugendliche heraus, also dass man viel mehr Gemeinschaft haben müsste durch gemeinsames Kaffee trinken, wandern und was so alles an Möglichkeiten da ist. Das darf ja sein. Aber sehen Sie, wenn jetzt nun die Bedürfnisse, die Wünsche all derer, die da in dieser Gemeindegemeinschaft mitwirken, so auf diese Weise herausgefiltert werden und dann die Prioritäten gesetzt werden, dann stimmt was nicht. Und ich bin dann aufgestanden und habe gesagt, und wie ist das mit den Ansprüchen Gottes im Wort? Wir müssen doch fragen, was Gott will zuerst. Und seien Sie gewiss, dass dann Gott auch unsere Bedürfnisse, unsere innersten Bedürfnisse sicherstellen wird. Es gibt immer mehr heute im modernen Management Schulungen, die durch Psychologen vorgenommen werden. Wie man auf eine raffinierte Art und Weise, Taktik, Technik, den Menschen so manipulieren kann, dass er gar nicht merkt, wie im Verkaufsbereich ihm da etwas unterschoben wird, was er nachher gar nicht mehr rational überdenken kann. Ich habe mich ja während meiner Ausbildungszeit auch immer wieder mit Psychologie befassen müssen. Es hat sicher hier und da manches Gute, aber für den geistlichen Bereich ist das eine sehr gefährliche Angelegenheit, wenn die Psychologie anstelle des Wortes Gottes unter Seelsorger tritt. Da gibt es beispielsweise einen Bedürfniskatalog, der nachher grafisch dargestellt wird in einer Pyramide. Bedürfnisse der Menschen, die durchaus zunächst eine Berechtigung haben, wenn es um die existenziellen Bedürfnisse geht, um die Grundbedürfnisse wie Essen, Trinken, Wärme, Schlaf, Selbsterhaltung, auch das Sexualbedürfnis, Bedürfnis nach Bewegung und so weiter. Das wird dargestellt. Nun, Gott hat ja Bedürfnisse auch in unser Leben, in das menschliche Sein hineingelegt. Denn wenn wir nicht einen Nahrungstrieb hätten, würden wir irgendwo verhungern. Nur, wenn das wie heute durch die modernen Angebote so forciert wird, dass nicht mehr nur das Bibelwort gilt, wenn du Nahrung und Kleidung hast, dann lass dir genügen. Sondern wenn es darum geht, dass man überziehend die Lüste der Menschen so weckt, dass aus dem Essen ein Fressen wird und aus dem Trinken ein Saufen. Alles, was mit Konsum heute zusammenhängt, wird übersteigert. Und sehen Sie, das ist das Problem, wie ich es gesellschaftlich, wenn ich es analysiere, sehe, dass die jungen Menschen nicht wie die Nachkriegsgeneration sich mühsam alles erarbeitet hat, sondern sich an Angeboten orientiert, die weit überzogen sind. Dann wird die Begierde so geweckt, dass es keine Stillung mehr gibt und es muss immer mehr hinein in das Angebot investiert werden, was nur noch stärker die Reize der Menschen bis zum Exzess vorantreibt. Also nicht normale Bedürfnisorientierung. Und was sagt die Bibel denn dazu? Im Gebet des Vater unser täglich Brot gib uns heute. Oder 1. Timotheus 6, Vers 8, ich habe die Stelle schon zitiert, wenn ihr nun Nahrung und Kleidung habt, lasst euch genügen. Und Paulus sagt in Philipper 4, Vers 12 und 13, ich kann beides, satt sein, hungrig sein, denn ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Wir haben kaum noch eine Erziehung heute, mal verzichten zu können. Alles wird über die Sinne mit moderner Technik angepriesen und weckt nicht nur die normalen Instinkte, sondern geht weit über das persönliche Bedürfnis hinaus. Ich will da noch einen zweiten Bereich nennen, das ist der Sexualtrieb. Gott hat die Geschlechtlichkeit des Menschen schöpfungsgemäß angelegt. Aber was heute in diesem Bereich propagiert wird, das ist schaurig. Ich habe jetzt neulich noch einen Artikel gelesen, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, zu den Angeboten dieser Jugendzeitschrift Bravo, die weit über 1 Million als Auflage hat. Und wie da gerade bei den jungen Menschen im sexuellen Bereich Perversionen angeboten werden, also alles, was regelrechte Verdrehung dessen ist, was Gott als Trieb in den Menschen hineingelegt hat. Ja, wie es dann ganz normal ist, dass 12-, 14-jährige Kinder sexuelle Praktiken betreiben, die schaurig sind. Und da sollten ja mal Politiker, Verantwortliche in unserer Gesellschaft ansetzen. Aber sehen Sie, weil es ja meistens bei den Parteien darum geht, dass man möglichst viele Stimmen gewinnt, will man hier nicht der Buhmann der Gesellschaft sein. Und wir müssen sehen vom prophetischen Wort her, wenn wir an 2. Timotheus 3 denken, dass das noch schlimmer wird. Dieser egoistische Mensch, wie er da beschrieben wird, der selbstsüchtige Mensch, der nicht mehr Grenzen setzen kann, der sich nicht mehr bescheiden kann und der in Verbindung, und das ist das nächste Schlimme, mit all den Praktiken der Esoterik irgendwie noch im religiösen Bereich Angebote erhält, dass er meint, ich bin doch irgendwo noch ein frommer Mensch. Wir leben in dieser Zeit, die von Paulus als schlimme Zeit, als schlimme Frist bezeichnet wird, auch in 1. Timotheus Kapitel 4, Vers 1. Und da merken wir, wie die unsichtbare Welt mit all den Mächten, Gewalten, Dämonen bis hin zu diesen perversen, unreinen Geistern versucht, jetzt schon das vorzubereiten, was nachher mit der Herrschaft des Antichristen zusammenhängt. Einen zweiten Bereich will ich nennen in dieser Pyramide. Das erste war, wir halten fest, existenzielle Bedürfnisse, Grundbedürfnisse. Dann kommt das Sicherheitsbedürfnis. Der Mensch hat dieses Bedürfnis der Sicherheit. Das ist ein ökonomisches, im Bereich der Gesundheit, der Geborgenheit, ein Obdach zu haben und möglichst angstfrei zu leben. Das ist ein normales Bedürfnis des Menschen, das haben wir alle. Aber wie wird dieses Problem in unserer heutigen Gesellschaft aufgegriffen? Gesundheit ist alles, wenn du nur gesund bist. So begrüßt man sich auf. Der Hauptsache gesund sein. Ist das nach dem Wort Gottes so? Nein. Wir dürfen dankbar sein, wenn wir gesund sind. Und was unser Gesundheitswesen heute kostet und wie oft Menschen, die gar nicht mehr lebensfähig sind, mit modernen medizinischen Mitteln am Leben erhalten wird, das ist auch alles andere als biblisch wirklich fundiert. Geborgenheit, wir brauchen das, ja. Aber wie wird denn bei den jungen Menschen das Thema Geborgenheit aufgegriffen und in unserer Gesellschaft gelöst? In den Diskos haben sie Geborgenheit und da werden die Lüste und Begierden letztlich gestillt. In Kommunen zusammenleben. Alles, was positiv von Gott in die Schöpfung hineingelegt wird, wird umgekehrt, also pervertiert. Und genau ist ja das Problem von Sodom und Gomorra gewesen und der Zeit, da Gott die Sintflut als Gericht hereinbrechen ließ. Schutz und Geborgenheit brauchen wir. Und es ist bedauerlich, wenn wir heute erleben, wie viele Kinder ohne elterliche Liebe aufwachsen, diese Geborgenheit nicht haben. Diese Menschen sind psychisch gestört und sind nicht mehr in der Lage, nachher ihre Aufgaben in der Gesellschaft, im Beruf oder wo immer rechtens zu erfüllen. Mal ich schwarz zu sehr, oder sind das ja nicht die Dinge, die heute auch Wissenschaftler aufgreifen, Psychologen, Pädagogen? In jeder Zeitung und Zeitschrift finden Sie ja diese Thematik angesprochen. Und wie ist das mit dem Schutz der Angstfreiheit? Ich komme auf dieses Thema am Schluss noch zurück, deswegen will ich hier nur streifen. Die Geborgenheit, die einen gewissen Schutz benötigt, eine gewisse Sicherheit, ist, ich sage es nochmal, schöpfungsgemäß angelegt. Aber wenn es so ist, dass der Mensch sich heute gegen alles versichern kann, und dann nicht mehr auch ein Eingreifen Gottes dahinter verspürt, wenn es Katastrophen gibt. Wenn, wie ich es im Gespräch mit einem Versicherungsbeamten, nein, es war ein Selbstständiger sogar, erfahren durfte, er sagt, ich habe 10 verschiedene Versicherungen für mich abgeschlossen. Und als er zum Glauben kam, hatte er den Eindruck, das wäre ein bisschen zu viel. Man will eben alles ohne Gott absichern und so leben, dass man möglichst unbehelligt hindurchkommt, aber Gott macht da nicht mit. Wir müssen uns vom Worte Gottes her, Johannes 16, Vers 33, sagen lassen, in der Welt haben wir Drangsal und nun möchte Gott, dass wir das für uns nehmen, seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und der Glaube ist der Sieg, der diese Welt überwunden hat, nach 1. Johannes 5, Vers 4. Wir sollen also eine Sicherheit, eine Geborgenheit haben, die in Christus garantiert ist. Und das ist nicht nur eine irdische, vorübergehende, zeitliche Sicherung, das ist eine in die Ewigkeit hineinragende. In Christus sein heißt in seiner Gemeinschaft mit ihm leben. Unser Leben ist verborgen mit Christus in Gott, heißt es in Kolosser Kapitel 3. Und wenn er geoffenbart wird, werden wir mit ihm geoffenbart werden. Das sollte uns in die Geborgenheit hineintreiben. Das sollte uns eine Gewissheit geben. Damit sind wir nicht gefeit vor allen Unbillen, die in dieser Welt geschehen. Auch in den Krisengebieten gibt es gläubige Menschen. Aber wie wir diese Probleme bewältigen, das ist von unserem Standpunkt abhängig und von der Zielsetzung. Der dritte Bereich, den ich noch nennen möchte, ist die soziale Angelegenheit, sind die sozialen Bedürfnisse. Wir brauchen ein Zugehörigkeitsbedürfnis, ein Anlehnungsbedürfnis, Lob, Anerkennung, Achtung, Wertschätzung, Prestige. Das alles gehört dazu. Das möchte Gott uns auch schenken. Aber wo suchen wir das alles? Wenn das, was mit normalem Lob und normaler Anerkennung dahin führt, dass der Mensch rigoros sein Ich durchsetzt, wie es bei den Politikern ist oder auch in manchen Wirtschaftsbereichen, wie heutzutage die Korruption überhand nimmt, nur weil der Mensch seine Macht ausüben will, weil nicht das normale Anerkennungsbedürfnis da ist, sondern eine Ehrsucht vorhanden ist. Prestigedenken ist doch das, was der Mensch der heutigen Zeit immer wieder umsetzt in ein konkretes Verhalten. Wirkliche Teilhabe am Anderen, das, was im gläubigen Bereich da sein sollte, Gemeinschaft pflegen, aber in dem Sinne, wenn wir Gemeinschaft mit ihm haben und untereinander, dann werden wir auch diese Bedürfnisse gestillt bekommen. Die ersten Christen blieben beständig unter dem Wort in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Das ist eine ganz andere Basis. Und sehen Sie, wenn das in Ordnung ist, dann kann es in der Familie gottgemäß nach den göttlichen Ordnungen zugehen. Ich werde das nachher in dem zweiten Punkt noch ansprechen. dann kann einer dem anderen Zuwendung geben auf der Basis göttlicher Liebe. Aber es ist doch so, dass die sozialen Bedürfnisse heute dahingehend ausgespielt werden, dass der Mensch doch nur fordert. Wir merken das jetzt, wo es um die Schwierigkeit im wirtschaftlichen Bereich geht. Wenn jetzt die Gewerkschaften ihre Tagungen haben, wie kann die Misere verändert werden? Immer nur will man selber haben. Das Gruppendenken herrscht vor. Möchte das bei uns anders sein? Die Gemeinde Jesu Christi wird erzogen vom Heiligen Geist dahingehend, dass die, die da leben, nicht sich selber leben, sondern für den anderen zuerst da sind. Und der fromme Mensch der Endzeit, der den Schein der Gottseligkeit oder die Form der Frömmigkeit hat, aber die Kraft verleugnet, der sucht nur sich selber. Der sucht seine eigenen Erlebnisse, will seine auch religiösen Bedürfnisse im sozialen Bereich befriedigen. Und das Letzte, das ist dann der Gipfel dieser Pyramide, Bedürfnisse der Selbstverwirklichung. Eigene Ideale, heißt es da, realisieren, eigene Ideen finden, Erfolge erzielen, eigene Fähigkeiten entwickeln. Da wird der Mensch doch zum Egoisten. Rücksichtslose Durchsetzung. In der Wirtschaft ist das oft so. Ich habe in meinem Hauskreis jemanden, der in einer führenden Position in der Wirtschaft tätig ist. Wenn der ab und zu einiges schildert, wie es da zugeht, das ist schon erschreckend. Wir lesen das immer wieder in der Zeitung, in allen Bereichen, wie der Mensch sein Ich nicht nur normal pflegt, sondern wie es überzüchtet wird und dieser Mensch zu einem Egoisten wird. Schauriger Art. Und hier möchte ich sagen, ich habe das irgendwo auch mal in einen Vortrag getan, dass man diese sogenannte Bedürfnispyramide total auf den Kopf stellt, wenn man Christ ist. Dann werden die menschlichen Ideale und Werte ganz anders gewichtet. Da sagt Paulus, nun lebe nicht mehr ich, Christus lebt in mir. Es geht nicht ihm darum, sein Ich durchzusetzen. Er sagt, ich will mich rühmen des Kreuzes, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Eine ganz andere Perspektive, eine andere Grundlage. Da geht es zuerst um Christus, um ihn, dass er verherrlicht wird. Alle Verheißungen sind Ja und Amen in ihm, Gott zur Verherrlichung, dann auch durch uns. Merken Sie, wie der Fürst und Gott dieser Welt die Sinne dieser Menschen verblendet hat und durch ständige Scheinangebote sie lockt, im Innersten immer mehr über eine falsche Ich-Befriedigung zu neuen Lüsten und Begierden treibt. Und ich meine, das wäre jetzt so deutlich in unserer Gesellschaft. Ich will haben, ich will was sein, ich will was erleben. Und das geht eben leider bis in den geistlichen Bereich hinein. Schauen Sie, ich will da noch mal etwas nennen. Es gibt jetzt ja diesen Gemeindekongress vom 9. bis 12. November in Nürnberg. Gemeinde der Zukunft, Zukunft der Gemeinde. Die Gemeindeerneuerungsbewegung steht dahinter, sind meistens charismatische Kreise. Nun darf ich nur mal ein paar Werbeslogans daraus zitieren. Da heißt es erstens, eine bunte Vielfalt erleben. Als Überschrift. Eine bunte Vielfalt erleben. Auf welcher Basis? Praxismodelle, die Sie inspirieren werden. Nicht Gott und Christus inspiriert, Modelle werden inspirieren, wie man jetzt modernes Gemeindewachstum machen kann. Ne? Und als Vorbild gilt ein Amerikaner, der da ein Riesengebäude an einen See erstellt hat, in wunderschöner Lage, wo Tausende von Menschen kommen. Kein Kreuz zunächst, gar nichts, er soll an Frommes erinnern. Naja, wenn man so schon die Menschen lockt, sicher will ich nicht abschreiten, dass auch Menschen nachher zu Christus kommen können. Dann heißt es aber hier weiter, Referenten persönlich kennenlernen, von denen sie bisher nur gehört und gelesen haben. Wer sich rühme, rühme sich der Referenten, ja, steht in der Bibel. Wer sich rühme, rühme sich des Herrn. Merken Sie, wo das alles hingeht? Oder über 100 Aussteller mit einem bunten und vielseitigen Angebot. Tja. 13 Themenkonferenzen, die viele Wünsche erfüllen. Bedürfnisorientierung. Sind Sie eigentlich hierher gekommen, dass Ihre Wünsche befriedigt werden? Wollen Sie hier einen Redner hören mit interessanter Thematik? Dann sind Sie fehl am Platz. Aber wenn Sie Christus kennenlernen wollen und seine Herrlichkeit, wenn es um ihn geht, dann werden Sie innerlich in allem so mit Ihren Bedürfnissen zu Rande kommen, dass das Wort Jesu, das Sie sicher kennen, uns bestimmen soll. Er ist ja gekommen, dass wir das Leben und es, heißt es eigentlich, im Überfluss haben sollen. Aber göttliches Leben. Göttliches Leben, das im Überfluss, damit andere davon etwas erfahren können. Liebe Geschwister, es geht nicht zuerst um unsere Bedürfnisbefriedigung, sondern es geht darum, dass Jesus Christus in unserem Leben die Herrschaft gewinnt, dass wir ihm zur Ehre leben, ihn verherrlichen, dann wird er uns über die Frucht des Geistes Liebe, Freude und Friede, ich nenne nur mal die ersten drei, schenken. Ist das nichts? Göttliche Liebe, seinen Frieden, seine Freude. Das zweite, worauf ich eingehen möchte, ist das Problem der Autoritäten. Ich habe während meiner Dienstzeit immer wieder erfahren, wie die modernen Linken, die auch die Pädagogik bei uns sehr stark in Hessen bestimmt haben, alles, was an Titel erinnert, an Autoritäten beseitigen wollen. Da schilderten mir drei Schulleiter, mit denen ich zusammenarbeite, sie waren zu einer Tagung, waren angereist in einem ordentlichen guten Anzug mit Krawatte und die Linken waren dermaßen erbost, dass die denen bald die Schlipse von ihren Hemden heruntergerissen hätten, um sie darzustellen als solche, die eben nicht mehr wie früher so tradiert angezogen da erscheinen. Die sind vorher abgereist. Referendare erschienen zur Staatsprüfung in Jeans. Früher undenkbar gewesen, es hat sich wieder ein bisschen verändert. Alles ging letztlich an die Autoritäten. Früher wurden die Vorgesetzten noch mit Herr Direktor, Herr Regierungsrat angeredet. Es war vielleicht auch ein bisschen überzogen, aber das sollte alles beseitigt werden. Und wie ist das heute? Wie respektlos oft die Medien die höchsten Repräsentanten unserer Regierung attackieren, oft in den Schmutz ziehen. Das erleben Sie doch immer wieder. Hat das was damit zu tun, seit Untertan der Obrigkeit? Was steckt denn eigentlich dahinter, dass man heute so gegen die Autoritäten angeht? Liebe Brüder und Schwestern, letztlich dies, dass die höchste Autorität Gott nicht mehr gelten soll. Es muss zum Chaos kommen, zur Anarchie. Und das habe ich oft in meinem Seminar erlebt, dass Vertreter im Personalrat versuchen wollten, alles, was an Ordnung erinnerte, destruktiv zu beseitigen. Nicht konstruktiv. Und was sagt nun die Bibel dazu? Da wollen wir doch das Wort Gottes fragen. Gerade in 1. Korinther 11, in den ersten 16 Versen, befasst sich der Apostel Paulus mit diesen Autoritäten und auch in Epheser Kapitel 5. Die oberste Autorität ist Gott, unser Vater. Ist der Gott, der in der Bibel beschrieben wird. Gott ist nun das oberste Haupt, der Vater aller Vaterschaften nach Epheser 3, Vers 15. Darum bittet der Apostel Paulus, ich beuge meine Knie vor diesem großen Gott, dem Vater aller Vaterschaften. Er ist der souveräne Herrscher. Nochmal, warum versucht nun Satan, die Autoritäten hier zunächst zu beseitigen, damit er als unerkannte Autorität im Finsternisbereich, indem er sich verstellt als Lichtsengel, sich hineinzubegeben in diese gesellschaftlichen Bereiche und erst einmal Chaos zu erreichen, damit er dann seine letzte repräsentative Figur hier aufbauen kann, nämlich den Antichristen. Denn das hören Sie doch schon immer wieder, hier muss doch mal der starke Mann her. Das wird ja in der EU auch schon gefordert. Das geht ja aber nur über Chaos. Und genauso gut im religiösen Bereich. Wenn das Durcheinander immer größer wird, wie im Nahen Osten, dann muss letztlich über autoritäre Aussagen eine Gleichschaltung aller Religionen vorgenommen werden. Und das erfahren wir heute, wie das raffiniert geschieht. Ich will Ihnen ein Beispiel dazu nennen. Voriges Jahr im November waren 900 Vertreter verschiedener Religionen da in dem Vatikan vertreten. Papst Johannes Paul hat selber diesen Kongress eröffnet mit einer Ansprache. Es waren führende Vertreter der katholischen Kirche da, der Kardinal für diese ökumenischen Fragen beispielsweise, Vertreter der Muslime, und zwar der Islamischen Weltliga, Vertreter des Judentums, zwei führende Rabbiner und Vertreter des Weltkirchenrats, ist ja der deutsche Professor Konrad Reiser, und von den Kirchen, ein Vertreter der anglikanischen Kirche, ist der südafrikanische Erzbischof Desmond Tutu. Die haben also einen interreligiösen Kongress gehabt. Auf diese Art und Weise soll einmal die Welteinheit erreicht werden. Sehen Sie, das geht eben nicht über die göttliche Autorität, sondern da wird eine Scheinautorität, der Papst gewählt, der all das im Sinne einer falschen Ökumene vorbereitet. Gott ist die Autorität, das Haupt. Und Jesus Christus, der Sohn, hat nur getan, was er den Vater tun sah. Ich bin gekommen, bereit zu tun deinen Willen. Jetzt geht es also um Hierarchien, um Abhängigkeiten, um Hauptschaften. Und die will der Diabolos, der Durcheinanderwerfer, beseitigen, damit er nachher seine Hierarchie aufbauen kann. Satan, der Antichrist, der falsche Prophet, ist auch eine Dreiheit, aber negativ gepolt. Und wir dürfen wissen, wenn Jesus Christus wiederum das Haupt ist der Gemeinde, dann geht es auch in der Gemeinde nicht nach demokratischen Prinzipien. Laodicea heißt übrigens Volksherrschaft. Und es geht darum, dass das Haupt Jesus Christus unser Haupt ist und wir als Glieder des Leibes von ihm abhängig sind. Und wir dürfen wissen, dass dieses Haupt mit der Gemeinde auch einmal dem Vater wieder untertan sein wird, nach 1. Korinther 15, 28, damit dann alles in allem dem Vater untertan sein soll. Jesus Christus nach Epheser 1, Vers 22, das Haupt der Gemeinde. Und Christus ist nach 1. Korinther 11, Vers 3 wiederum das Haupt des Mannes. Warum sind denn die emanzipatorischen Bewegungen, die Frauenbewegungen heute dauernd dran, die Gesellschaft zu verändern, Gleichberechtigung zu fordern, weil auch die Männer ihre Position nicht vertreten haben? Wenn der Mann das Haupt wiederum des Weibes sein soll, nach 1. Korinther 11, Vers 3 auch, dann aber auf der Grundlage nach Epheser Kapitel 5, wie Christus seine Gemeinde geliebt hat, soll der Mann seine Frau lieben. Und da merken wir, ist das alles andere als eine männliche Diktatur, sondern eine Liebe. Und Christus ist schließlich bereit gewesen, für seine Gemeinde zu sterben. Wenn diese Gesinnung den Mann bewegt, wird eine Frau, denke ich, gern auch in diesem Abhängigkeitsverhältnis leben, weil es letztlich darum geht, dass die Frau dem Herrn gegenüber das tut. Christus das Haupt, der Mann das Haupt wiederum in der Familie der Frau. Und wenn Mann und Frau dann in diesem Liebes- und Abhängigkeitsverhältnis leben, Christus gegenüber, die Frau dem Mann gegenüber, dann haben Eltern auch heute Autorität in der Erziehung. Und das ist doch das Problem, das Chaos heute. Weil die Eltern nicht mehr zurechtkommen, erwarten sie alles von der Schule. Und da kann das nicht mehr funktionieren, wenn die Kinder durch die geheimen Miterzieher, durch die Medien und was alles da ist, ganz anders orientiert sind. Es ist schon ein schlimmes Dilemma. Und darum sollten wir Christen uns prägen lassen vom Worte Gottes. Eben nicht die politischen, gesellschaftlichen Ordnungen hineintragen in die Gemeinden, sondern fragen, was sagt das Wort Gottes? Und wie ist da heute die Gemeinde Jesu Christi schon durchsetzt? Bis hin zu den Dingen, dass in den Freikirchen die Frauenordination fast genauso schon vorgenommen wird, wo Paulus eindeutig sagt, die Frau hat keine Lehrfunktion in der Gemeinde. Es ist keine Herabwürdigung der Frau, sondern das heißt nur eine richtige Zuweisung im Sinne der Platzanweisung der Frau. Wenn sie den stillen Dienst tun soll, so wie die inneren Organe nicht nach außen treten, aber so wichtig sind, weil der Durcheinanderwerfer alle Funktionen auch nicht mehr gottgemäß ausrichten will, sieht das so aus heute. Nicht? Da hat eben so eine Bischöfin in Nordelbien das Sagen und bestimmt vieles. Oder eine Dorothee Sölle. Bitte, ich will keinen Menschen diskriminieren, sondern nur aufzeigen, wohin unsere Gesellschaft tendiert, weil sie nicht mehr die göttlichen Ordnungen sieht. Und warum funktioniert es auch in vielen christlichen Familien nicht? Weil die Männer und die Frauen nicht die göttliche Position einnehmen. Ich habe so viele seelsorgerliche Gespräche in der letzten Zeit gehabt, wo Eltern, Großeltern zu mir kommen und beklagen, was da alles los ist. In einer geschiedenen Familie ist ein Junge meistens beim Großvater. Der aber sitzt 4 bis 5 Stunden abends mit dem Jungen vorm Fernseher. Oder die Kinder üben in raffinierter Technik aus, wie sie ihre Bedürfnisse und Wünsche durchsetzen können, indem sie ein Elternpaar gegen das andere ausspielen. Und da brauchen wir den Geist der Weisheit, der Geisterunterscheidung. Liebe Geschwister, beziehen wir uns auf das Wort, dann wird der Segen Gottes auf allen Maßnahmen ruhen in Gemeinde, Gemeinschaft, in der Familie. Möchte Gott uns das schenken, dass wir hier in diesem Bereich klar sehen und uns nicht vom Zeitgeist verführen lassen. Und nun zu dem dritten und letzten Bereich. Sehen Sie, wenn wir all die Nachrichten hören, lesen, dann können wir, weil ja die Medien immer nur das Negative herausgreifen, wirklich voller Angst und Entsetzen sein. Wenn man angesichts der wirtschaftlichen Lage, angesichts der Lage der Welt, wo man hinschaut, immer nur Negatives präsentiert bekommt, dann ist es jetzt wichtig, welche Position beziehen wir uns? Gehen wir auch im negativen Sinne auf das ein und lassen uns in eine depressive oder resignierende Haltung bringen? Oder aber beziehen wir uns auf das Wort? Wenn wir all das sehen, sagt schon der Herr Jesus, diese negativen Erscheinungen im äußeren Bereich oder was auch die moralische, die Innenlinie bezeigt, dann erhebet eure Häupter. In der Welt habt ihr Drangsal. Ich habe diese Stelle schon zitiert. Über Zweifel, Sorge kommt es zur Furcht. Und dazu möchte ich noch etwas sagen vom Worte Gottes her, wie wir überwinden dürfen. Wenn der Zeitgeist zunächst auch all diese herrlichen, glanzvollen, angeblich gloriosen Dinge uns präsentiert, müssen wir wissen, das endet wie bei einer Seifenblase. Schnell ist das Schillernde vorüber. Und aus einer Scheinhöhe wird die Tiefe, das Chaos, die Katastrophe. Wenn wir das sehen, dann sollen wir wissen, nach 2. Timotheus 1, Vers 7, Gott hat uns eben nicht gegeben den Geist des Zweifels, der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der gesunden Vernunft. Ja, der gesunden Vernunft oder auch der Zucht. Und darf ich in dem Zusammenhang nochmal etwas anfügen und hier einbeziehen, was mich wirklich erschreckt, wenn in extremen charismatischen Richtungen heute dieses Power-Evangelium, also dieses Kraft-Evangelium, dahingehend regelrecht ausufert, dass die Menschen, wenn sie angerührt werden, auf den Rücken fliegen, im Trancezustand da liegen, schreien, weinen oder Tierlaute von sich geben, dann ist das auch etwas, was uns einige erschrecken könnte. Und diese Art setzt sich immer mehr durch. Jetzt von einem Bruder, einem messianisch Gläubigen aus Israel erfahren, dass dort dieser sogenannte Toronto-Segen auch da spaltet. Und er sprach sogar von einem Toronto-Fluch. Gemeinden fallen auseinander. Und bei uns ist gerade ein paar Kilometer weiter erleben wir ja die Dramen, wo Hunderte von Menschen dahin kommen und ein Chaos herrscht. Ich habe das durch eine Tonbandaufnahme, also durch eine Kassette miterleben können, und ein Bekannter von mir hat in Berlin ebenfalls so eine Veranstaltung miterlebt. Schaurige Dinge, wie da passieren, wie sich der leitende Pastor da auf der Erde herumwälzt und Erscheinungen deutlich werden, die so abstoßend, ja ekelerregend sind. Das ist nicht der Geist Gottes. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und auch der gesunden Vernunft. Der gesunden Vernunft oder der Zucht. Das, was die Welt anbietet durch Dancefloor, durch eine bestimmte Art, einen Tanz zu praktizieren mit einer entsprechenden Musik, wo dann die Betreffenden auch in ähnliche Erscheinungen fallen. Das passiert auch im Bereich des sogenannten Glaubens. Man hat nicht mehr die Gabe, hier zu unterscheiden. Hätte man nur sogar einen gesunden Menschenverstand, würde man schon sagen, das hat mit dem Glauben der Bibel nichts zu tun. Ich möchte das Positive herausstellen, was uns das Wort Gottes angesichts all dieser Erscheinungen bietet, damit Sie nicht nach Hause gehen und den Eindruck haben, also wir haben so viel Negatives gehört, was sollen wir nun noch tun? Nein, wir brauchen jetzt gerade den herrlichen Ausblick. Wir brauchen die Gewissheit vom Worte Gottes her. Darum lese ich einige Verse noch aus Römer Kapitel 8, die uns gegenüber diesen Ängsten, gegenüber diesen Erscheinungen einen sicheren Stand bieten können. In Vers 33 von Römer 8 heißt es, wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklagen erheben? Gott ist es hier, der rechtfertigt. Der nächste Vers, wer ist es, der verdammt? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch viel mehr auferweckt wurde, der zu Rechten Gottes ist, der sich nun für uns verwendet. Dahingehend sollen wir unseren Blick richten. Auch wenn, wie Paulus nachher, große Nöte erfährt, Bedrängnis, Angst, Verfolgung, Hungersnot, Blöße, Gefahr oder Schwert, alles, was durch die gegenwärtige Situation, durch die Zeitströmung auf uns zukommt. Das hat die Verheißung, wer will uns scheiden oder trennen von der Liebe Gottes? Die Position brauchen wir. Weil wir in der Liebe Gottes leben, darum brauchen wir nicht irgendwo hinzureisen und unseren Segen abzuholen. Wir sind in Christus gesegnet in den himmlischen Örtern. Vers 37, in all dem sind wir mehr als Überwinder. Oder vom Urtext her könnte man sogar sagen, überlegener Sieger. Auf der Grundlage, alle Zeit im Triumph des Christus mit einhergeführt. 2. Korinther Kapitel 2, Vers 14. Alle Zeit in seinem Triumph, und der Triumphzug ist das Ergebnis des Sieges, den Jesus Christus längst vollbracht hat. Da wir noch Feinde waren, sind wir versöhnt worden. Wie viel mehr wird jetzt sein Leben uns in die herrliche Überwinderposition bringen? Denn er hat uns geliebt. Lassen Sie sich das nicht nehmen durch das, was von außen her auf Sie eindringen will. Beziehen Sie diese Position, ich bin im Triumphzug alle Zeit in dem Christus. Legen Sie die Waffenrüstung Gottes an, die uns angeboten wird in einer Zeit des Kampfes, wo der Zeitgeist, der dämonische Geist immer mehr in diese Welt hineinkommt, bis hin zu offenem Satanismus. Wir müssen das sehen, das war noch nie so, dass offen heute diese Rebellion gegen Gott erklärt wird. In all dem sind wir mehr als Sieger, mehr als Überwinder, überlegener Sieger, so könnten wir es übersetzen. Und dann sagt Paulus, ich bin überzeugt. Er hat also eine Gewissheit, dass eben nichts ihn scheiden kann von dieser Liebe Gottes. Ich werde das gleich auslegen noch, was es ist, aber nochmal darauf hinweisen, dass wir diese Überzeugung kriegen nach 1. Thessalonicher 1, 4 und 5 durch das Wort Gottes, durch die göttliche Kraft und den Heiligen Geist. Wir brauchen wirklich den Geist Gottes, aber den echten biblischen Geist. Und wo der nicht ist, da rennen viele dahin, um irgendwelche Scheinerlebnisse zu erfahren. In Christus dürfen wir voll Geistes werden. Das ist eine Aufforderung. Überzeugt sein, gewiss sein, das brauchen wir in dieser immer dunkler werdenden Welt. Und was hat denn Paulus alles erlebt und erfahren an Widerwärtigkeiten damals schon? Das war während der Zeit der Grundlegung der Gemeinde. Wie viel mehr, und das müssen wir uns heute immer wieder vor Augen halten, wird das sein, wenn die Gemeinde in diese Endzeitsituation hineingeführt wird. Ja, es werden schlimme Zeiten sein. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe noch irgendein Geschöpf wird uns scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Nichts vermag uns zu scheiden. Oder doch etwas. Lieber Bruder, liebe Schwester, hast du den Eindruck, da scheidet nicht doch etwas von Gott oder von den Geschwistern? Das liegt nur in dir, kann nie an den anderen liegen. Kann nie liegen an den Umständen und Verhältnissen. Kann nie liegen an der Macht der Dämonie, denn Paulus hat das alles erlebt. Hören Sie doch nochmal, weder Tod noch Leben. Also auch die, die kurz davor stehen, hier aus diesem Leben abgerufen zu werden. Nichts vermag uns zu scheiden von der Liebe Gottes. Weder Engel noch Gewalten. Engel können die auch scheiden, ja. Alle Schattierungen der Mächte, Gesetzesengel bis hin zu dämonischen Mächten, die möchten gern die Gemeinde Jesu Christi spalten und trennen, aber sie werden es nicht vollführen können. Weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges. Und hier wird angedeutet, was Zeitgeist ist. Wir haben einen Geist jetzt, der gegenwärtig wirkt, auf allen Ebenen. Aber zukünftig wird es auch wieder der Zeitgeist sein, und der Zeitgeist geht nie zurück, sondern schreitet immer vorwärts. Satan hat immer neue, raffinierte Methoden und Taktiken, und er bedient sich der Technik der Medien. Ich habe es gestern Abend schon angedeutet, gerade das, was mit der zunehmenden Computerisierung zusammenhängt. angeschlossen an Internet und immer wenn es mit Netz, mit Netzwerk zu tun hat, müssen wir wissen, das ist New Age-Bewegung, selbst bis in die technischen Bereiche hinein. Anschluss an Kommunikationsmöglichkeiten, Abruf von Informationen aus aller Welt, das wird kommen. Inspiriert aber durch Satan. Und dann dürfen wir hier wissen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Mächte noch Gewalten vermögen uns zu scheiden von der Liebe Gottes in Christo Jesu. Und Satan wird seine Anstrengungen vermehren, alle Mittel anwenden, ob er es tut als brüllender Löwe in totalitären islamischen Ländern oder als Lichtesengel hier. Er passt sich der Situation an, aber nichts vermag uns zu scheiden von der Liebe Gottes. Nehmen Sie das als Verheißung immer wieder mit. Weder Höhe noch Tiefe noch irgendein Geschöpf vermag uns zu scheiden. Ja, das habe ich gestern ja erwähnt. Ich will es nochmal für die, die nicht da waren, als Zeugnis aus dem 4. Jahrhundert, wo ein Bischof von einem Präfekten des römischen Imperiums aufgefordert wurde, abzusagen. Wenn nicht, dann sollte ihm alles genommen werden. Er sagt, das können Sie tun, ich habe sowieso viel nicht anzubieten. Dann wollte er ihn verbannen irgendwohin. Sie können mich überall hinschicken, die Erde Gottes ist, die Erde meines Vaters, überall bin ich geborgen. Und schließlich wollte er ihm den Tod ansagen und er bezeugte, dann gehe ich zu meinem Vater. Er hatte keine Möglichkeit, diesen christlichen Zeugen irgendwie in Angst zu versetzen, weil er etwas von dieser Liebe Gottes gewusst hat. Keine Kreatur vermag uns zu scheiden. Liebe Geschwister, auch selbst wenn Sie Probleme haben in der Familie, Schwierigkeiten, nichts kann Sie aus der Stellung in Christus herausmanövrieren, es sei denn, Sie machen es durch Unglauben. Die Liebe Gottes ist nicht nur tröpfchenweise da, sondern ausgegossen in unsere Herzen. Diese Agape, die uns dann die Freudigkeit gibt, alles zu glauben, alles zu hoffen, auch zu dulden in dieser Zeit. Und ich habe den Eindruck, dass wir in vermehrte Schwierigkeiten hineinkommen. Wir müssen das ganz real sehen. Und wir werden auch das anbrechende antichristliche Reich noch irgendwie wahrnehmen, dadurch, dass wir am Horizont schon das Wetterleuchten wahrnehmen. Ich bin aber nicht der Auffassung, dass wir in die eigentlich schlimme Dramatik hineinkommen, mit dann den furchtbaren Gerichten in der Offenbarung, sondern wir sind nicht gesetzt zum Zorn, sondern die Errettung droben zu erwarten. Das ist unsere Hoffnung. Unsere Hoffnung ganz auf die Gnade zu setzen, sagt auch Petrus bei seiner Ankunft, dass wir damit rechnen, vor der letzten grausamen Katastrophe kommen wir heraus wie eine kleine Auswahl aus Sodom und Gomorra. Es wird nicht die Masse sein. Auf Seiten der Masse ist nie die Wahrheit, liebe Geschwister. Lassen wir uns da nicht verführen. Verführung ist raffiniert und sie ist da, ich bezeuge es immer wieder, aber die Bewahrung in Christus, er, der Garant des Sieges, des Triumphes, hat uns verheißen, das angefangene Werk auch zu vollenden. Wir dürfen das wissen. Er ist treu. Er, der es verheißen hat, wird bis auf den Tag seines Kommens auch uns hindurchtragen. Wir brauchen immer wieder die Gewissheit des Wortes, liebe Geschwister. Die Frage war in diesen beiden Tagen, werden wir geprägt vom Zeitgeist oder vom Worte Gottes? Wir können uns dem Zeitgeist generell nicht entziehen. Nur, wie wir das alles wahrnehmen, bewegen und uns in die göttlich-geistliche innere Position hineinnehmen lassen, das ist die Frage. Wen wir anschauen, die Dinge dieser Welt oder ihn, damit wir verwandelt werden von einer Herrlichkeit zur anderen, ist wieder die Alternative. Ob wir das, was uns leicht umstrickt nach Hebräer Kapitel 12, die leicht umstrickende Sünde als die Gegebenheit annehmen, die Inspiration und Manipulation Satans, oder ob wir dann Aufsehen auf Jesum, den Anfänger und Vollender des Glaubens, ist wieder die andere Zielrichtung. Liebe Geschwister, wir haben das Angebot. Wir dürfen diese Verheißungen nehmen, alle Verheißungen ja und Amen, damit wir auch dann überwinden. Mehr als Sieger, sagt Paulus. Nicht, weil wir so tüchtig wären, sondern weil er uns die göttliche Erkenntnis und Kraft schenkt. Er selbst, der Auferstandene, will uns führen und leiten durch seinen Geist bis hin zum Ziel. Liebe der Herr, dass wir dieses Wort geistgemäß bewegen. Amen.